Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats.
Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Campus Beats. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, weil es ein Thema ist, das mich sehr, sehr interessiert. Und ich habe auch schon im Vorgespräch die Autorinnen und den Autoren kennengelernt. Und ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge. So viel kann ich schon mal sagen. Wir werden es im Gespräch herausfinden. Aber jetzt begrüße ich die beiden erstmal. Hallo, liebe Ella Lager und Simon Bergler. Hallo euch beiden.
Hallo Dirk.
Hallo.
Ich würde gerne mal, Simon, mit dir beginnen. Es geht ja um das Buch Stellar Approach, wie deine Organisation zum regenerativen Wandel der Wirtschaft beiträgt. Meine Frage an dich wäre zunächst eine vielleicht etwas andere. Ich weiß auch nicht, ob du sie schon so gehört hast. In Hollywood-Filmen wird eigentlich regelmäßig das Unternehmen als Bösewicht dargestellt. Kannst du dir vorstellen, dass sich das wirklich irgendwann mal ändert, dass wirklich in Filmen, in Hollywood-Filmen, die Unternehmen dargestellt werden als die, die was Gutes tun, die am Ende herauskommen, die Welt verbessert haben etc.?
Ach, ich denke ja gerade drüber nach, ob es nicht auch Filme gibt, in denen die positiven Seiten von Unternehmen auch dargestellt werden. Mir fällt jetzt, ehrlicherweise hast du schon recht, fällt mir jetzt nicht sofort ein Beispiel ein. Ist natürlich auch leicht, ne? Das ist dann so ein bisschen, das sind die Elemente der Tragödie und so, da ist natürlich leichter, mit so bösartigen Protagonisten was zu machen. Ich glaube schon, dass auch heute, ehrlicherweise, um so ein bisschen eher hinter die Frage zu gucken, dass auch heute schon Unternehmen ganz viel Gutes tun. So. Also das ist ja nicht so, dass die immer nur böse sind. Aber sie sind natürlich leider dazu gezwungen, in der Wirtschaftswelt, in der wir leben, häufig nicht so richtig auf das zu gucken, was sie noch so verursachen mit dem, was sie tun. Und da wollen wir gerne zu beitragen, dass da ein etwas ganzheitlicherer Blick drauf entsteht. Aber ich würde mich freuen, wenn wir in ein paar Jahren mehr Hollywood-Filme sehen, in denen es um die guten Unternehmen geht, ja.
Ella, was wird dafür nötig sein? Ich habe das Gefühl, es hat sich einiges getan schon. Also wir haben da schon einen Schwenk oder erleben da einen Schwenk, dass den Unternehmen der regenerative Wandel schon auch wichtig ist. Was wird dafür in Zukunft nötig sein, damit das funktioniert? Jetzt bleiben wir mal nicht beim Hollywood-Film, sondern allgemein.
Ja, also da wäre ich auch nicht wirklich auskunftsfähig, weil ich vom Film machen jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe. Also ich glaube, oder was wir sehen, ist, dass es eigentlich ziemlich offensichtlich ist, dass die Unternehmen natürlich, genau wie du gesagt hast, Nachhaltigkeit, manche sogar auch schon Regenerativität als Thema erkannt haben, dass sie bearbeiten müssen, um überhaupt noch zu existieren in ein paar Jahren. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es noch also unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie groß diese Transformation ist. Und wir vergleichen es ganz gerne mit der Digitalisierung, weil, also ich habe das selber miterlebt, ganz am Anfang, da war das so, da hat man irgendwann jemanden eingestellt, der die Website pflegt, und dann hat man gesagt, das ist unser IT-Experte, der macht die Digitalstrategie und der kümmert sich jetzt darum, dass der ganze Laden digitalisiert wird. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Man hat irgendwann festgestellt, eigentlich betrifft es jeden Einzelnen und jede Einzelne hier im Unternehmen, und jede und jeder braucht bestimmte Skills, die müssen einfach gelernt werden. Man muss auch irgendwie die Perspektive ändern auf das, was sie tun. Und wir sind jetzt gerade mit der Nachhaltigkeitstransformation an einem Punkt, wo die Unternehmen sehr am Rudern sind, auch wegen der ganzen Reporting-Pflichten. Das ist alles sehr in Bewegung und sorgt auch für viel Frust und teilweise Überforderung. Und ich glaube, was passieren muss, und um auf deine Frage zurückzukommen, ist eben, die Erkenntnis muss einsinken, dass es wirklich ein Thema ist, was alle im Unternehmen betrifft, wo jede und jeder bestimmte Fähigkeiten erlernen muss und dann auch eine bestimmte Perspektive auf seinen eigenen Einflussbereich und ihren eigenen Job, sozusagen das, was jeder jeden Tag macht, einnehmen muss und dann eben anfangen, Schritt für Schritt die Dinge anders zu machen.
Simon, Stellar Approach, ist das auch so ein bisschen das Thema Komplexität auch ein bisschen zu strukturieren? Also es ist ja ein riesen Feld, wenn man die Überschrift sieht, wenn man den Untertitel des Buches sieht. Geht es auch darum, mal so ein bisschen Anhaltspunkte zu geben, das Ganze zu strukturieren und klarer zu machen, wie es überhaupt gemeint ist?
Ja, total. Also, lustigerweise würde ich sagen, es ist beides. Es ist einerseits überhaupt erstmal anzuerkennen, dass die Welt nun mal komplex ist und dann in dieser Komplexität wieder was zu finden, wo man sich ein bisschen dran festhalten kann. Also, weil du jetzt gerade über Komplexität sprichst, ich finde, das ist eine diese Kompetenz, Komplexität auszuhalten, das ist ja was wir schon ein bisschen länger kennen im Wirtschaftsleben. Also das ganze Thema agiles Arbeiten, iteratives Arbeiten, das hat ja ganz viel damit zu tun, wie können wir uns in komplexen Systemen bewegen. So. Und was jetzt aber dazu kommt, jetzt wird es noch ein bisschen akademischer als Wort, ist das, was ich eher Interdependenzkompetenz nennen würde, also die Kompetenz, gegenseitige Abhängigkeiten zu verstehen, weil das ist ja das, was uns ein bisschen abhanden gekommen ist, dass wir die Wirtschaft halt so gebaut haben, dass sie im Wesentlichen, und das ist dem System jetzt nicht vorzuwerfen, sondern das ist in dem System inhärent, dass es halt im Wesentlichen darum geht, auf monetäre Erfolge zu schauen und im Schatten dieser monetären Erfolge haben wir natürlich ganz viele Sachen nicht so richtig Berücksichtigung finden, von denen wir aber auch abhängig sind. Deswegen Interdependenzkompetenz. Und das jetzt zu stärken, zu sagen, nee, also wir brauchen diese Bäume da draußen zum Atmen, sonst haben wir keinen Sauerstoff mehr, um es mal ganz einfach zu machen. Das ist ja was so langsam irgendwie ein bisschen mehr wieder ins Bewusstsein kommt. So, deswegen finde ich, also ist beides in dem Buch versucht, nämlich einerseits ja erstmal anzuerkennen, das ist da draußen, also dieses ganze Ding namens Leben, in dem wir unterwegs sind, ist nun mal sehr komplex und gegenseitig voneinander abhängig. Und dann aber in dieser Komplexität wie so ein Geländer zu haben, wo man sagt, okay, das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert. Ja, also es ist sehr schwer zu durchschauen. Und jetzt aber mal langsam, wie können wir jetzt den ersten Schritt und dann den zweiten Schritt und dann den dritten Schritt und dann den vierten Schritt gehen und dann ein bisschen Vertrauen darin haben, dass in diesem Prozess des Gehens, in dieser Bewegung, dann auch neue Lösungen entstehen.
Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen. Ich glaube, es ist ja auch gerade bei so einem Prozess so, man merkt ja relativ schnell, dass es positive Entwicklungen nimmt, dass positive Synergien entstehen. Und ich glaube, es geht ja auch so ein bisschen darum, diesen Anschub zu kriegen, ne? Und um es dann selber zu wollen und zu merken, es läuft ja.
Total. Also, und das ist ja das Paradox, was in dem wir im Moment generell leben, dass, also ich glaube, es wird ja so oft gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Da kann man nochmal ein bisschen genauer drauf gucken, finde ich, weil ich finde, wir haben schon auch ein Erkenntnisproblem, aber eher so auf einer tieferen Erkenntnisebene, weil wir so auf einer etwas tieferen Ebene manche Sachen nicht so richtig gut verstehen. Aber sei es drum, ich würde mal sagen, ja, wir haben definitiv ein Umsetzungsproblem, das würde ich auf alle Fälle unterstreichen. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, es wäre doch ideal, wenn jetzt die Politik mal kurz auf die Pause-Taste drücken würde und jetzt würden die globalen Weltenlenker sich und Weltenlenkerinnen sich zusammensetzen und einfach neue Spielregeln für die Wirtschaft definieren, die halt besser synchronisiert sind mit den Spielregeln des Lebens. So, das wäre ja relativ, also wäre machbar, ehrlicherweise. Aber das müsste halt sehr schnell gehen, also idealerweise schon vor 30 Jahren. Und wir bräuchten eine globale Einigkeit. Und das ist natürlich im Moment in der aktuellen Weltsituation nicht unbedingt das Allerwahrscheinlichste der Welt. Und insofern ist dieses Paradox, in dem stehen wir ja alle drin, dass wir wissen, dass eigentlich dieses Wirtschaftssystem sich ja verändern muss und auf bestimmte Dinge stärker geachtet werden muss und gleichzeitig wir alle, also individuell und natürlich Unternehmen erst recht, ja auch noch Teil dieses Systems sind. Und deswegen das Thema Anschub, also wo kommt jetzt die Veränderung her? Natürlich kommt sie nicht nur aus der einen oder nur aus der anderen Seite, sondern es ist wirklich sowohl als auch. Also natürlich sind die Politiker gefordert, Politikerinnen, eine zukunftsfähige Regulierung in die Welt zu bringen. Und da passiert ja auch schon was, denn nicht so, dass da nichts passiert mit CSRD und Reportingpflichten und so weiter. Auf der anderen Seite wird es aber sicherlich auch die Impulse aus dem System von innen heraus brauchen. Und da sind eben die Unternehmen gefordert, die Organisationen voranzugehen. Und in der Tat mit kleinen Schritten, die große Lösung, den großen Wurf wird es da nicht über Nacht geben. Aber mit kleinen Schritten diese Art von Momentum dann da auch reinzubringen.
Beat und Repeat.
Ella, das, was Simon gerade anspricht, ist ja so ein bisschen, dass ein Wandel natürlich viel, viel einfacher vonstatten gehen kann, wenn die Rahmenbedingungen nicht so, wie sie jetzt sind. Also, dass es einfacher ist, dass man mehr planen kann, dass nicht Kriege herrschen, dass nicht Zölle auf einmal auf irgendwelche Dinge gemacht werden, die ganze Globalisierung irgendwie total durcheinander erscheint. Ich frage mich manchmal, ob es vielleicht nicht sogar gut ist, dass es so ist, wie es jetzt ist. Klingt vielleicht ein bisschen paradox gerade, aber irgendwie ist es ja auch so, du kannst dich ja gar nicht in die Komfortzone begeben dabei. Und wenn du dann sowieso was machen musst und wenn du sowieso merkst, ich muss mich auf sämtliche Rahmenbedingungen einstellen, könnte ich mir fast vorstellen, dass es dem regenerativen Wandel von Organisationen vielleicht sogar ein bisschen hilfreich sein kann. Oder bin ich jetzt der Amateur, der von außen auf dieses Buch schaut und in romantischer Weise die Welt verbessern will?
Also ich habe den Zeitpunkt noch nicht erlebt, wo Unternehmen freiwillig sagen, jetzt machen wir mal eine Riesentransformation. Wenn es gut läuft, dann sagt man, boah, ist ja super, wir müssen nichts verändern. Und wenn es schlecht läuft, dann sagt man, ja, es läuft gerade so schlecht, jetzt können wir irgendwie uns nicht drum kümmern. Da steckt natürlich schon was drin, in dem, was du gesagt hast. Also ich glaube auch, dass sozusagen die Sensibilisierung total zugenommen hat in den letzten, vor allem, würde ich sagen, in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Was ich wahrnehme, ist, dass also einmal die Erkenntnis einsinkt, auch wenn sie auf tieferer Ebene, wie Simon gesagt hat, vielleicht noch nicht überall angekommen ist, dass es wirklich, dass wir eigentlich keine Wahl haben. Also dass dieses Thema so essentiell ist, dass wir da nicht drum kommen. Und ich glaube, auch auf individueller Ebene steigen die Spannungen. Also ich treffe immer mehr Leute, die offen aussprechen, dass sie halt ein Problem haben, weil sie nicht vereinbaren können, das, was sie jeden Tag entscheiden und tun in ihrem beruflichen Leben, mit dem, was sie eigentlich wahrnehmen, wenn sie die Nachrichten gucken, zum Beispiel. Und diese Diskrepanz, die sehe ich überall, also auch Studierende, wenn wir an Unis gehen und so, also alle Leute, die so ein bisschen sensibel sind für sowas, die nehmen das in steigendem Maße wahr. Und insofern, also unabhängig von Krisen oder nicht, glaube ich, gibt es schon einen wachsenden intrinsischen Wunsch, auch sich in diese Richtung auf den Weg zu machen.
Wenn man so ein Buch schreibt, wie ihr es geschrieben habt, Ella, dann hat man ja eigentlich eine gewisse Vision davon, wie es sein könnte im positiven Sinne. Hat sich diese Vision im Laufe des Schreibens verändert? Hat man anders drüber gedacht als am Anfang? Hat sich da irgendwie was verändert von dem Gedanken, den man hatte, warum man dieses Buch schreiben möchte und was eigentlich so die Wunschvorstellung wäre, was am Ende dabei rumkommen soll? Dürft ihr auch gerne beide darauf antworten, wenn ihr wollt.
Also bei mir hat es sich jetzt im Laufe des Schreibeprozesses nicht verändert, weil der dokumentiert ja sozusagen auch einen jahrelangen Prozess, der davor lag. Ja? Also wir waren jetzt so weit, dass wir gesagt haben, okay, jetzt halten wir das mal alles fest. Und in den Jahren davor, ja, da hat es sich entwickelt und auch verändert. Und ich würde sagen, wahrscheinlich der größte Erkenntnisgewinn für mich jetzt in den letzten 5 Jahren lag darin, dass es eben nicht nur um Ökologie geht, erst recht nicht nur um Dekarbonisierung, sondern dass wir uns natürlich, dass wir gerne auf eine Zukunft blicken würden, die gerechter ist für alle, ja, die ohne Rassismus ist, ohne Sexismus, ohne Ausbeutung auskommt, die gesünder ist, nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere und Pflanzen, in der Ökosysteme sich stabilisieren, nicht kaputt gemacht werden und in der wir nur das nehmen, was wir wirklich brauchen und mit unseren Ressourcen sehr sorgsam umgehen und in der wir auch in Verbindung miteinander leben und nicht mehr einsam sind. Also die Dinge kann man gar nicht voneinander trennen, sondern er hängt so eng miteinander zusammen, dass man da einzelne Sachen nicht rausgreifen kann. Und das war mir, glaube ich, jetzt vor 5 Jahren so noch nicht bewusst, wie untrennbar das eigentlich ist.
Also ein Stück weit, glaube ich, schreibt man oder habe ich dieses Buch auch nicht nur für andere, sondern auch für mich selbst geschrieben. Das ist vielleicht so ein Aspekt da drin. Ist jetzt nicht so, dass mir es ganz egal ist, wer es liest und welche Resonanzen wir bekommen, aber ich finde, das passiert ja im Schreiben dann schon auch immer nochmal sich selbstverständlich machen und strukturieren der eigenen Gedanken und auch nochmal eine andere Sprechfähigkeit dazu zu kommen. Also das ist ein Aspekt, der sich verändert hat, dass ich so in meiner eigenen inneren Landkarte, glaube ich, ein bisschen mehr Ordnung geschaffen habe, wie die Sachen vielleicht zusammenhängen könnten und was eigentlich wohin gehört. So. Und auf einer anderen Ebene glaube ich aber schon, dass das, was ich mit dem Vertiefungsthema vorhin, glaube ich, auch meinte, dass so ein paar Erkenntnisse, das ist ja immer leicht, so im Kopf so zu tun, als hätten wir das verstanden. Und manchmal sinkt das dann aber auch und braucht es einfach eine Weile, bis das stärker einsinkt. Und so diese Grundidee, und das ist ja das, was in regenerativen Wirtschaften zugrunde liegt, also ganz einfach gesagt, dass alles, in dem wir hier uns bewegen, halt wie so eine Art riesengroßer Stoffwechsel funktioniert. Wir sind kleine Stoffwechsel in einem großen Stoffwechsel. Und das wirklich jetzt, also zu sagen, ist leicht gesagt, ne? Also auch zu sagen, naja, eine regenerative Wirtschaft sollte sich doch bitte nach den Prinzipien des Lebens richten. Das ist ja klar, was denn sonst? Also könnte man ja sagen, ist ja ein totaler so No-Brainer. Und wenn man es aber dann von dieser kognitiven Ebene mal ein bisschen weiter einsinken lässt, dann passiert da schon nochmal was anderes, finde ich. Auch in der Frage von, wie bewegt man sich eigentlich selbst durch diese Welt? Und so, worauf richtet man seine eigene Aufmerksamkeit? Und das hat sich auf alle Fälle jetzt nicht nur während des Schreibens, sondern so wie Ella gesagt hat, schon in den letzten Jahren, in denen wir das Programm entwickelt haben, hat sich das verändert.
Ella, man könnte jetzt die Frage stellen, für wen ist das Buch was? Ich würde die Frage vielleicht sogar noch ein kleines bisschen umformulieren. Wenn man so ein Buch schreibt, dann packt man ja an gewissen, dann hat man einen Fokus auf gewisse Bereiche in so einer Organisation und braucht ja auch Multiplikatoren, die es ins Unternehmen reinbringen. Kann man so sagen, weil die erste Antwort ist natürlich, naja, die Geschäftsführung muss es irgendwie als erstes mal tragen, aber kann man sagen, für wen das Buch jetzt was ist und wo die Multiplikatoren auch im Unternehmen sitzen?
Also unser Erfahrung aus den letzten Jahren ist, dass natürlich ein Führungsebenen-Thema ist. Klar, ohne die Führungsebene wird kein großer Veränderungsprozess eingeleitet werden. Es ist aber auch ein HR-Thema. Und zwar einmal, weil es ein Weiterbildungsthema ist. Also es geht darum, dass jeder im Unternehmen theoretisch was lernen können muss. Und es ist auch ein Thema, was mit dem Werben von Talenten zu tun hat. Also es gibt einfach auf dem sehr umworbenen Fachkräftemarkt immer mehr Menschen, die sagen, ich möchte Antworten auf Fragen haben, wenn ich mich irgendwo bewerbe oder in ein Unternehmen gehe. Ich möchte wissen, wie ich da wirksam werden kann. Und also HR ist auch ein Ansprechpartner für uns immer wieder und natürlich Nachhaltigkeitsabteilung, die häufig einfach hilflos überfordert sind mit dem, was sie an Transformation alleine stemmen sollen. Aber ich würde auch sagen, dass der Ansatz an sich, also es ist ja eigentlich wie ein DIY-Ansatz. Also man kann das eben so wie den Loop Approach eigentlich selber anwenden. Man kann mit seinem Team sich 3x2 Tage Zeit nehmen und durch dieses Programm laufen. Und da würde ich jetzt eigentlich keine Einschränkungen machen, weil jedes Team fällt Entscheidungen, jedes Team hat dann Wirkungsbereich, in dem es ja den einen oder anderen Weg einschlagen kann. Und ich würde auch unterstellen, dass es in jedem Team Menschen gibt, denen das Thema wichtig ist. Also insofern, genau, würde ich da keine Einschränkungen machen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch an dieser Stelle fragt, ja, ich möchte da eigentlich, das war jetzt gerade wieder so ein Punkt, da will ich eigentlich viel mehr drüber wissen. Natürlich kann man das in so einem Podcast nicht bedienen. Deswegen habt ihr immer in der Beschreibung von diesem Podcast und in den Shownotes natürlich auch den Link zum Buch. Und da steht definitiv alles drin, das kann ich euch verraten. Dann könnt ihr euch orientieren und könnt da mal reingucken. Als nächstes würde ich ganz gerne mal kurz ins Lektorat reinhören. Jeder Buchautor, jede Buchautorin muss ja jemanden drüber gucken lassen am Ende über das Buch. Und da haben wir jemanden vom Campus Verlag, der jetzt mal ein paar Sätze dazu eingesprochen hat.
Offbeat. Dass mit AutorInnen aus dem House of the Dive spannende Bücher zu machen sind, wusste ich ja bereits. Denn mit dem Loop Approach, deren Autoren ebenfalls mit der Firma verbunden sind, haben sie im Bereich New Work und Organisationsentwicklung neue Maßstäbe gesetzt. Dementsprechend hellhörig wurde ich sofort, als Herr Bergler mit der Idee zum Stellar Approach an uns herantrat. Es klang erstmal nach dem Versuch, das ganz große Rad zu drehen, neues Wirtschaftssystem, Abkehr von dem Gedanken des ständigen Wachstums. Bis dahin war ich eher skeptisch. Dann haben Frau Lager, Herr Bergler und ich uns einmal digital getroffen und sie haben mir deutlich gemacht, dass zwar diese großen Themen den Rahmen geben, ihrer Überzeugung nach aber der und die Einzelne dabei den entscheidenden Unterschied machen. Der Stellar Approach zeigt also, wie einzelne Personen, Teams oder Unternehmen dafür sorgen können, dass sich unser gesamtes Wirtschaftssystem weiterentwickelt. Wenn das kein starkes Versprechen ist, weiß ich auch nicht.
Ich würde mit euch einmal ganz gerne noch über, ja, so ein bisschen die Hürden sprechen. Ja, jetzt kommt wieder der Dirk aus dem Campus Beats Podcast Team und sagt wieder, ach, es gibt Hürden und ist alles schwierig. Ja klar, aber wir wollen mal eine positive Grundeinstellung den ganzen Dingen gegenüber. Trotzdem muss man natürlich auch den Blick auf die Realität werfen. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der immer noch heiß umkämpft ist in jeder Organisation, ist ja der Zeitpunkt. Ist ja die Entscheidung zu sagen, wir wollen etwas verändern, wir wollen in die Richtung gehen. Wie erlebt ihr das eigentlich? Vielleicht auch erstmal die Frage an den Simon. Wie erlebt ihr das, wenn es um diesen Zeitpunkt geht? Weil das, da kommt ja ganz viel mit. Da kommt ja mit, ja, die Zahlen sind wichtig, aber wir müssen jetzt auch investieren und alles mögliche. Also wie erlebt ihr diesen Moment?
Ja, ich glaube, wir steuern gerade auf einen wichtigen Kipppunkt, könnte man fast an der Stelle auch sagen, zu. Der, glaube ich, und jetzt nicht nur, weil wir das Buch geschrieben haben, sondern ich glaube, der deutet sich gerade ein bisschen an, wenn man jetzt so auf die aktuelle Nachhaltigkeitsszene schaut und auf das, was im Bereich Nachhaltigkeit getan wird, dann ist es ja so, dass im Moment gerade, also für all die Menschen, die da ein bisschen mehr mit zu tun haben, die wissen, wovon wir reden, dass im Moment gerade wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf dem ganzen Thema Messungen und Evaluieren und Reporten, Nachhaltigkeitsreporting und so drauf liegt. Das ist auch gesetzlich einfach gefordert. Da hat sich ja viel auch getan auf EU-Ebene. Und was aber dadurch im Moment gerade so ein kleines bisschen ins Hintertreffen gerät, ist die Tatsache, dass natürlich durchs reine Messen, durchs reine Evaluieren und durchs reine Reduzieren auch was Ella schon vorhin sagte, alleine nur durch das Reduzieren von CO2-Emissionen werden die Nachhaltigkeitsaufgaben, die wir zu lösen haben, nicht gelöst. Sondern das ist eine Entwicklungsaufgabe, eine Erfindungsaufgabe, eine Gestaltungsaufgabe, da braucht es neue Lösungen. Und bei den ersten Unternehmen kommt das aus meiner Sicht jetzt so langsam an, unter anderem auch deswegen, weil sie reporten müssen, interessanterweise, weil natürlich jetzt Indikatoren gefunden wurden, anhand derer man sich messbar macht. Und dann natürlich sich die Frage stellt, ja, okay, aber wenn wir jetzt anhand dieser Indikatoren Ziele für die nächsten 5, 10, 15 Jahre ableiten, wie sollen wir diese Ziele eigentlich erreichen? Was soll man denn da machen? Und das ist natürlich eine Innovationsaufgabe. Und wo kommen neue Ideen her? Wo kommen neue Entwicklungen her? Die kommen ja nur aus dem Inneren der Organisation, wenn die Kompetenzen und die Haltungen und die Perspektiven und die Horizonte dafür überhaupt da sind. Insofern würde ich sagen, es ist ein bisschen eine Frage von Denken in Zeithorizonten. Also ich glaube, Unternehmen, die idealerweise natürlich schon vor ein paar Jahren damit angefangen hätten, da gibt es ja auch ein paar von, aber spätestens jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen, sind natürlich genau die, die in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren diese ganzen Innovationsfragen besser beantworten können. Und dieses Thema Zeit ist natürlich ohnehin ein total wichtiger Faktor in dieser Frage von, wann ist der richtige Zeitpunkt, also das Denken in größeren Zeiträumen. Weil, also wenn ich heute davon ausgehe, dass so ein Unternehmen in eine solche Richtung zu transformieren, erstmal Investitionen bedeutet oder Kosten bedeutet, dann stimmt das natürlich, solange ich auf die nächsten 3 Monate oder auf die nächsten 6 Monate oder die nächsten 12 Monate gucke. Wenn ich das mal um 10 Jahre nach rechts verschiebe auf der Zeitachse, dann sieht das Bild ja vollkommen anders aus. Alles das, was ich heute nicht tue, sind ja Kosten, die in der Zukunft mir wieder begegnen werden, und zwar in deutlich höherem Maße. Also da steckt schon viel drin, und das ist ja auch schon wieder Teil unseres Dilemmas, dass natürlich das Wirtschaftssystem extrem kurzfristig getaktet ist derzeit, also schon seit vielen Jahrzehnten auf kurzfristige Gewinne geschielt wird und gleichzeitig damit natürlich die Langfristfolgen, übrigens nicht nur die ökologischen Langfristfolgen oder sozialen Langfristfolgen, sondern auch die ökonomischen Langfristfolgen aus dem Blick geraten. Und es werden Kosten auf uns als Gesellschaft, aber auch auf die einzelnen Organisationen und Unternehmen zukommen, die weitaus höher sind als das, was wir jetzt aufwenden müssten, um uns in eine nachhaltige oder vielleicht sogar regenerative Richtung zu bewegen. Also das ist einfach nur eine zeitliche Verschiebung, die da vor uns liegt gerade.
Ella, mich würde mal interessieren, wir gehen jetzt mal ein paar Monate weiter. Du bist in der Stadt am Spazieren, machst da deine Runde und es kommt jemand auf dich zu und sagt, sind Sie nicht die Ella Lager, die den Stella Approach? Ich glaube, ich habe ihr Buch gelesen. Was würdest du dir wünschen, wenn der jemand anderem von dem Buch erzählt, was der erzählen würde?
Also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass die Anwendung dessen, was wir da anbieten, so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben. wir kennen das ja nur so, dass wir dabei sind. Und dann machen wir ganz oft die Erfahrung, dass es eben Begeisterung hervorruft, wie einfach das ist und wie niedrigschwellig und wie schnell man ins Tun kommt und eine Erfahrung von Wirksamkeit macht. Also ich würde mir wünschen, dass es sozusagen ohne uns nur mit dem Buch genauso gut funktioniert und dass das etwas ist, was weitergegeben wird und auch, dass die Sprachfähigkeit vielleicht über dieses Thema und warum es so wichtig ist, dass es dafür hilfreich ist. Also Menschen, die vielleicht irgendwie spüren, ja, das kann so nicht funktionieren, wie wir das hier machen. Wir müssen jetzt mal irgendwie in eine neue Richtung einschlagen, wie ich fühle mich nicht wohl damit. Aber die es vielleicht noch gar nicht so begründen können, dass die durch das Buch eine Argumentationshilfe bekommen, um es auch einfach als Thema aufzubringen in den Organisationen.
Ja, ich glaube auch da wieder ähnliche Gedanken. Also ich würde mir erhoffen, dass das, was wir in dem Lektorats-O-Ton auch so ein kleines bisschen, glaube ich, angedeutet bekommen haben, dass dieses Thema, wie soll das nur schaffbar sein, dass das runtergebrochen wird, ohne es zu trivialisieren, ne? Also es ist trotzdem immer noch eine komplexe Aufgabe, aber das irgendwie ein bisschen Leichtfüßigkeit in ein sehr, sehr großes Thema reinkommt. Und dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, der haftet ja manchmal eine gewisse Schwere und Verzicht und so weiter an. Und das zu drehen auch und zu sagen, nee, das ist auch eine ganz tolle Gestaltungschance für nicht nur für Organisationen, sondern für ganze Gesellschaften, sich anders mit dem Planeten zu versöhnen, sich anders mit den Umwelten zu versöhnen, in denen wir leben. Also Hoffnung zu machen letztlich auch. Und das ist auch das, was wir in den Prozessen, die wir begleiten, häufig gespiegelt bekommen, dass eine andere Art von Zuversicht, keine naive Zuversicht, aber eine andere Art von, vielleicht könnte da noch was gehen, dass das entstehen darf.
Simon, wir hatten ja gerade so ein bisschen schon philosophiert, welche Vision wir von dem Buch haben. Kann man auch den Begriff Vision vielleicht in Thema Funktion umwandeln? Also welche Funktion soll das Buch haben? Was ist so das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn man sagt, Ist es einfach nur ein Ratgeber oder ist es viel, viel mehr?
Ja, also was ich ganz gut finde, ist, dass das Buch aus meiner Sicht zwei Jobs macht. Also hoffe ich jedenfalls, das müssen die LeserInnen natürlich nachher nochmal beurteilen. Aber einerseits haben wir schon versucht, eine Art von ja, gesellschaftspolitischem Debattenbeitrag in das Buch reinzubringen. Also was ist denn eigentlich eine Wirtschaft, die uns als einzelnen Personen, aber uns auch als Gesellschaft und uns als Planet gut tun würde? Und darüber so ein bisschen aus einer etwas, sagen wir mal, theoretischeren Perspektive drauf zu schauen. Und das Zweite ist aber da nicht stehen zu bleiben, sondern wirklich auch eine ganz praktische Handreichung zu liefern, wie es denn gehen kann. Also wie wirklich auch Transformationsprozesse in Unternehmen in eine regenerative Richtung gestaltet werden können. Und das ist für mich persönlich irgendwie auch nochmal eine wichtige Entwicklung jetzt der letzten Jahre gewesen, weil also den Debattbeitrag, den hätte ich auch schon vor 10 Jahren schreiben können. Aber den Baukasten, den Transformationsbaukasten, den wir entwickelt haben, das hat jetzt schon noch ein bisschen gebraucht, den auch zu designen und zu gestalten. Und das finde ich ganz schön, dass beide ja, Zutaten sich in dem Buch wiederfinden dürfen.
Also na klar kann das Buch jetzt nicht das mit einem Schnips herbeizaubern, diese Welt. Aber es macht eben diese Idee von, wie es sein könnte, von der ja, besseren und ja auch einzig möglichen zukunftsfähigen Welt zum Inhalt wirtschaftlicher Entscheidungen. Und das in allen Einheiten in der Organisation. Und so, das ist unsere Hypothese, dass es so eben schneller gehen kann und sich also sozusagen eher in der Fläche schneller durchsetzen kann, diese andere Idee von Wirtschaft.
Also mein Gefühl ist, dass wenn Organisationen einem wichtig sind und wenn Strukturen in Organisationen wichtig sind und wenn man einen regenerativen Wandel auch für die Wirtschaft möchte in seiner Organisation, dann kommt man an dem Buch Stellar Approach nicht vorbei von Ella Lagé und Simon Bergler. Ich danke euch beiden, dass wir hier dieses tolle Interview führen konnten. Dankeschön.
Danke dir.
Und ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, heißt es natürlich, wenn ihr keine Folge von Campus Beats verpassen wollt, dann müsst ihr auf diesen Abonnieren-Abo-Knopf drücken bei Spotify, bei Apple, egal wo ihr diesen Podcast hört, denn dann bekommt ihr mit, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt. Da gibt es nämlich so eine kleine Push-Nachricht und ihr kriegt immer mit, wenn es eine neue Folge Campus Beats gibt. Ja, das war's eigentlich. Ich danke euch fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.